Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe des German Gunners Podcast. Ich bin stolz auf mich und auch auf Felix, dass wir es in diesen depressiven Zeiten geschafft haben, uns beide hier heute Abend hinzusetzen. Ja, Felix, erstmal willkommen hier an den Mikros.
Merci.
Merci, ja. Genau.
War schon hart heute.
War sehr hart heute. Ich glaube, der Hauptgrund, der uns beide eigentlich aufrechterhalten hat über den ganzen Tag, war unser schon über Twitter angekündigte Gast vom heutigen Tage. Ihr werdet es schon mitbekommen haben, wir haben heute James McNicholas alias Gunnerblock himself zu Gast. Er hat keinen Exklusivvertrag mit dem Arsblock, sodass wir ihn für die heutige Folge verpflichten konnten. Das Interview hört ihr gleich und wir sprechen natürlich mit James über die gestrige Niederlage gegen Watford, wo ich dann mein Scriptsheet nochmal komplett umschreiben musste, nachdem ich es schon so schön vorbereitet hatte für das Interview. Und natürlich sprechen wir auch über unsere Titelchancen. Wir sprechen über Marco Reus und das angebliche 60-Millionen-Angebot, was die Bild berichtet hat, über Safe Standing und vieles, vieles mehr. Und ja, ich hoffe, ihr genießt das Interview mit James. Und wir hören uns nach dem Interview dann zusammen mit Felix wieder und besprechen alles Weitere um Arsenal und die kommenden Wochen. Gerade schon angekündigt im Vorspann haben wir heute einen besonderen Gast im German Gunners Podcast. Gunnerblock wird uns heute Rede und Antwort stehen. Hello to London and welcome to German Gunners Podcast, James.
Thank you very much. Pleasure to be here.
Yeah, great to have you on the show. I got all the questions planned out for our Watford win yesterday. Like great win. Where or in which position? Can we go to the charity match and so on, but we have to think again and what went wrong yesterday? You've been to the stadium at the Emirates?
Yeah, indeed. But I mean, what went wrong? Everything went wrong. I mean, I was on a podcast yesterday in London, and there were four guys on it, and everybody predicted 3-0 to Arsenal. So we were all left feeling quite stupid afterwards. I mean, everything went wrong that could go wrong. The first half in particular was catastrophic. And we've seen that before this season. We've had bad halves of football. You think of Bournemouth back in December. And on that occasion, we produced a miracle. We were able to turn it round. This time, we didn't get the same breaks and it didn't happen. So, you know, you can't always rely on late goals to save games. And we finally got our comeuppance. And it's a real blow, obviously, with the Chelsea game at the weekend.
I mean, I thought after 13 minutes, it was a bit of a reminder of the FA Cup match last season against Watford. Did you have the same thoughts at the moment?
Yeah, that's true, actually. I'd forgotten that game. I'd basically blacked it out of my mind because that was really awful, wasn't it? That was a terrible performance that day. But it was a little bit reminiscent of that, especially with the early goals conceded. I mean, look, the defending on both goals was a little bit lax, but, you know, what can you do? A deflection, can't really help that one. The second one I thought was poor, though. You know, Ramsey gave the ball away. I thought Mustafi should have done a bit better. And then obviously they tucked away the rebound. But I thought there were problems all over the pitch in the first half. And actually, we played okay in the second half, but we just had too much work to do.
Yeah, it was a bit of too high of a mountain to climb. And in the first half, after 30 minutes, a lot of people, especially on Twitter, just blamed Aaron Ramsey for both goals. I think it was a bit unfair. What do you think? I mean, the second one was, I think, Gabriel's fault with throw-in. And
yeah.
On the first one, I mean, it's a deflection. What can he do?
Exactly. I think the first one, you know, he gets out, he tries to block the shot. That's pure, it's pure misfortune. There's nothing he can do there. On the second one, I agree, it's a bad throw-in. And actually, that's something you forget about when you think about the fullbacks, the left-back and the right-back. They take all the throw-ins, and Gabriel's not used to playing there. And that was a bad, bad throw-in from him, technically and in terms of his decision-making. And actually, I think Ramsey got injured in that moment where he lost the ball, because he couldn't really chase back, and he actually went off very soon after that with a calf injury, and I think he picked it up in that moment. So I don't think you can blame Ramsey for the goals. I still think you can have a discussion about, you know, if Ramsey's fitting into the team, if he has a good partnership with Coquelin, what the best way to use him is. But I don't think you can blame him specifically for those goals.
I think you're not a big fan of the Ramsey-Coquelin combination. me neither. But with him out injured and El Neni still at the AFCON, Xhaka still suspended, which combination would you prefer for the next few matches, Chelsea, Hull? I mean, it's Chamberlain, the one, only one who can play in the middle.
Yeah, well, he can play there, but you're right. I'm not a fan of Ramsey and Coquelin in tandem, but I also think at the moment it is the best option. Like, I think that, you know, the problem is that they don't play well together, but I would probably choose them. I thought Chamberlain was very good against Southampton, but there's not much sustained evidence that he can play there regularly yet. I think it would be a big gamble to play him there against Chelsea. So I understand why Arsene persists with Coquelin and Ramsey. I think it, for the moment, it makes sense. But after what happened against Watford, well, he might have to change it. He might have to change it if Ramsey's hurt. So yeah, I guess it will be Chamberlain and Coquelin, because it's too soon, I think, to put Maitland-Niles in that position. You know, he's just still a very inexperienced player.
Besides players and formations, do you think there's a deeper problem, like mentality in the squad or with the players?
Maybe. I mean, look, we talk about it all the time, the psychological frailty of Arsenal. But this year, you know, the team are working with a specialist sports psychologist, and we've seen them coming back from these losing positions time and time again, showing real resilience. And Arsene Wenger, I mean, he does it all the time, but he's really praised the mental strength of this team. I think the problem is more kind of a strategic one, a tactical one. And I think yesterday we didn't help ourselves really with the way we set up the team. I think that, you know, I understand picking Olivier Giroud. He's been in great form, but I think our attacking play is always slower to get going when he starts. I think that it doesn't give you as much variety. It doesn't give you someone who can run in behind. And if it was up to me, I would have played Alexis in that position yesterday. I hope that's what he's going to do at Chelsea on Saturday.
Yeah, with that match in mind, would you play Theo or even maybe Welbeck partnered with Alexis in a like front three?
Yeah, I think definitely Theo. You know, I know he missed a couple of decent chances against Watford, but he keeps getting in those positions and he's been in fantastic form this season. He's got a good record against Chelsea as well. You know, I remember a couple of memorable goals from him against them down the years. So I think I'd definitely play Theo and Alexis. They work well together as well, give you a good threat on the counter-attack. On the left-hand side, I mean, look, I would love to see Welbeck there, because he was in electric form against Southampton. He gives you lots defensively, and, you know, he's a threat going forward too. I just wonder if maybe Arsene Wenger will think it's too big a game to throw him straight in from the start. I know he rested against Watford, but Alex Iwobi was actually maybe our best player against Watford, and I think it will probably be Iwobi who starts on the left, with Welbeck to come on in the second half if we need him.
So again, no chance for Lucas to start?
Yeah, no chance again. And I mean, he's one of the most unlucky guys, isn't he? Because against Watford, he was a bit of a bright spark. He hit the bar. He made things happen. I thought he was absolutely excellent against Southampton. And I was sorry for him that he missed that chance, because, you know, if he'd scored in that game, I think it would have helped his argument for a first team place. But I think Lucas will begin on the bench again. And I think that shows, you know, for all the problems we've had this week, we do have a lot of attacking talent. It's just about finding the right combination.
So what does it mean for our trip to the bridge? Is it like wait for counterattacks, or do the absolute offensive approach because we have nothing to lose?
Well, I think maybe the latter, you know, because if we'd won against Watford and, you know, Chelsea had dropped points against Liverpool, we would have closed the gap a bit. And, you know, going to Stamford Bridge, OK, maybe we would like to win, but a draw wouldn't have been a complete disaster. Now, I mean, to be honest, I think that, you know, I don't think we can win the league from this position. But if we're to have any slim chance, it has to be 3 points at Stamford Bridge. So I think, you know, an attacking lineup, trying to push their wing backs back by being on the front foot ourselves, pressing from the front with Alexis leading the line, closing down you know, the likes of Cahill and Azpilicueta, trying to, you know, try and force mistakes deep in the Chelsea half is probably our best bet. But it's a huge test because they are a very different team to the one we played at the Emirates Stadium back in October, November, whatever it was, September even, I think, because they, you know, they've transformed since then. And I think it's going to take something pretty special to stop them from finishing top of the league this season.
Do you trust Wenger to put everything on one card on Saturday? Is he the kind of manager who does it? Because I think he's not the guy who changes formation very quickly or does anything different if he sees it's not working out.
Yeah, that's true. I mean, he's quite wedded to his strategy. You know, the system tends to be the same. The personnel are often the same. You see that with the way that, even though in the early part of the season it seemed we'd found a new way to play with Alexis through the middle, you see how quickly he reverts to using Giroud and going back to that style of play that he knows and that he trusts. I don't know if I think he'll. I know what you mean. Maybe he'll be too cautious. I hope not, because really, our whole league season now is riding on this, and also, we need points. We need points because we've spent most of the season looking up and seeing, okay, where are Chelsea? But now I'm looking at the league table and I'm thinking, where are Man City? Where are Man United? Because if we lose our place in the top four, those contract negotiations with Mesut Ozil, with Alexis Sanchez, will become much, much, much more difficult. And they will have an excuse, really, to leave the club. So I think as much as we look up, we need to look down too and start picking up points quickly to keep that Champions League place.
Definitely, absolutely agree with you on that topic. You talked about the contract situation, Ozil and Alexis. What do you think personally? Will they both be at the club next season? I mean, I think Ozil will be, but with Alexis, I'm not really sure.
Yeah, I actually have the same opinion. I think Ozil will sign. I think this is going to sound almost like a criticism of him, which it's not intended to be, but I think he's more comfortable at Arsenal than Alexis. I think he's more at home in London. I think he enjoys the role he has in the team, and I think he recognises it's a role he probably wouldn't get at every club. You know, not many managers are prepared to play with a pure number 10, a pure playmaker like Ozil, and Wenger has created this role for him in the side, and I think he, you know, Ozil will cherish that and will value that. And I think all the noises certainly coming out from his camp and his agent is that he probably will stay. Alexis, I'm not as confident at all, and I think there will be suitors for Alexis. There'll be people who will come in, and I think that Arsene Wenger, I was thinking this earlier today, I think as much as Alexis is an absolutely brilliant player and I love him, and if I could choose one of the two to stay, I would choose Alexis. I'm not sure Arsene Wenger feels that way. I think he would choose Ozil, and I think occasionally, as brilliant as Alexis is, I think his individualism frustrates Arsene. He prefers more natural team players, guys who are, you know, more cohesive. Alexis can hold on to the ball too long, and that's his nature. But I think he's the one when I'm really worried that come the summer we might be forced to sell him. And I don't think there's any way that Arsenal allow either Ozil or Alexis to leave for nothing, because they're too valuable. I don't think they'll do that.
Yeah, I mean they will sell them if they see they won't extend the contracts, but is it connected to the future of Wenger, or is it totally separated from each other?
Well, it's interesting. That can work two ways. I think for Ozil, it's more connected to Wenger's future for the reason that I discussed, because I think he is more... he knows that Arsene will give him the freedom on the field that he appreciates and that he needs. For Alexis, I don't think that's really an issue. I think Alexis is more interested in trophies, in silverware, in winning, than who the manager is. And I think maybe he feels a new manager could even help Arsenal towards that position. It depends who that's going to be. So I don't think Alexis's decision will be made by that. Ozil's will be more influenced by it, but to be honest, the biggest factor is going to be money, really. You know, I think that's going to be the biggest thing for him. Can Arsenal pay him what he wants? And I think they will, because I think they recognise they can't afford to lose both these players.
It should be better if Alexis stays, if he's after trophies as we are as well.
I hope so. But wait, maybe, you know, if a Bayern Munich or something like that comes in, you know, he thinks, okay, well, I'm guaranteed to win the Bundesliga there. I've got a better chance at the Champions League. I don't know, you know, it's or even the Juventus, you know, you're probably guaranteed to win Serie A. They win it every year. So I do wonder if clubs like that, PSG in France, they will all be looking at Alexis this season. And I think if he doesn't sign in the next few months, Arsenal are going to have a very difficult job this summer to keep him.
Yeah, for sure. Last night, the German outlet Bild reported about €60 million bid for Marco Reus. I saw you tweeted about it earlier, like it would he would fit in nicely, and then I retweeted in our physio room. Would you prefer play like Reus in the squad?
No, I'd prefer Alexis. That's my honest opinion. But I know that Arsenal have admired Reus for a long time. They've, you know, been watching him for many years. He's a very, you know, you can see why Arsene Wenger likes him. You know, he's got the pace, he's got that movement, finishing ability, technical ability. I have the same concerns as you, actually. I'd rather have Alexis, a guy who wants to play and can play, it seems, game after game after game, than someone who has been very prone to injury in the last few years. But I just, what I meant was, I think if Alexis does go, I think he'll be one of the names very high on the list for Arsenal if they're looking for a possible replacement. But with his injury problems, I mean, it could be a disaster.
Yeah, really. But you see him only as a replacement for Alexis, not as an addition to both of them to really go for the title next season?
Well, I guess so. I mean, if you're Mesut Ozil or you're Alexis Sanchez and you're wondering if you should sign a new contract at the Emirates Stadium, and Arsene Wenger sits down and says, well, we've got Marco Reus coming in from Borussia Dortmund, maybe you think, okay, you know, this is a club with some ambition, we can really make a go of it next season. I would love to see that. I would love to see the club behave in that way and add another marquee player. I'm just not confident that's the situation. When I saw that story in Bild, I worried, because I thought, oh, they're looking at Reus because they think they might lose Alexis. But maybe I'm just been hurt by what's happened in the past, you know, with Van Persie, Fabregas, Nasri, Adebayor, so many players who have left Arsenal in this situation. I'm a bit negative about it at the moment.
Yeah, you can call it realistic.
Yeah, true.
Yeah, with other transfer plans in the summer, I mean, we're not in the title race anymore. I think we can agree about that. And Jenkins and Debuchy both did not leave yesterday on deadline day.
Yeah.
So do you think they will finally be shipped in summer and we are looking for a decent backup for Bellerin?
I think so. I actually think if Alexis and Ozil stay, touch wood, fingers crossed, if they stay, I think the main positions that Arsenal will look to strengthen next season are both fullback positions. I think we desperately need, you know, a deputy for Bellerin, and not just a deputy, not just someone who can, you know, come in when Bellerin's injured, but someone who can push him as well. He's only going to be the best player he can be if there's a bit of competition there. So I think we need someone on the right-hand side, and I think we'll need someone on the left-hand side as well. I think Monreal has not been at the level he was at last season. He's not going to get any younger. And I also think Kieran Gibbs, I've been impressed by Kieran Gibbs when he's played this season, but he hasn't had enough opportunities to be happy, really. And I think he was close to leaving last year, and I think this year he may go. So, yeah, I think a left-back too. I mean, there was a lot of talk last year about another player in the Bundesliga, Ricardo Rodriguez at Wolfsburg. I'm sure, you know, those stories will come out again. So I think a left-back and a right-back could be the main targets for Arsene Wenger or any manager this summer.
Do you see youth players be integrated in the first team squad on a regular basis next season? Maitland Niles, for example?
Yeah, I mean, he looks very promising, and I guess a big thing he has in his favour, he's very versatile. You know, he can play right back, right wing, holding midfield. Speaking of Holding, I think Rob Holding is one of the most exciting young players I've seen at Arsenal for a long time. I guess the problem for him is there's a lot of centre-backs at Arsenal. There's Mustafi, Koscielny, Per Mertesacker's just signed a new contract. Then you've got Gabriel, Callum Chambers out on loan. So I think Rob Holding, you know, if Mertesacker's fit next year, maybe Rob Holding will go out on loan to try and get some more first-team experience. But I really like him. I think he's incredibly exciting. And then the other one who we also saw against Southampton in the Cup is Jeff Renadelaide, who is a massive talent, so much ability. You know, he's got that power combined with technique. I think Arsene Wenger will want to include him. I think I wouldn't be surprised if he makes a few more appearances in the senior team even this season, because I think he's improving that quickly. The one we don't know about, and the one I'm really interested to see how they do on loan, is Chuba Akpom, because whenever Chuba Akpom's been involved with the first team in pre-season, he's scored goals, he's looked a quality player, but he's never really done it in his loan spells. And he's 21 now. He really needs to kick on and prove himself. And I would love to see him make the grade at Arsenal. He's been there since he was so young, but he needs a very good 6 months at Charlton. Brighton.
Yeah. What do you think of Selalem? He's gone to the Eredivisie in the Netherlands. I mean, isn't it a step down even for a loan spell?
Yeah, I think it is. And I think I worry for him, to be honest, because he went to Rangers last year. He did okay there. They were promoted, but he was in and out of the team. They don't play the kind of game, really, that suited him. I think he was so highly thought of, you know, when he was 15, 16, he was training with the senior team. He's got that amazing ability to see a pass, to use space. What he doesn't really have, and what hasn't developed as they hoped, is the physical side. But, you know, that's true of plenty of midfielders. You know, if you think in the Spanish league, Santi Cazorla, for example, has never been a very physical player, but always had that technical ability and that vision and was able to get by. I think it's last chance, really, for Zelalem. He needs to make a really big impression there. And even if he does, as you say, it's not a strong league. So, if I'm honest, I don't think he'll make the cut at Arsenal now. And that has to be a bit of a disappointment, because he was very, very highly thought of. But we've seen this before, you know. Just because a guy is in the top level when he's 15, 16, it doesn't always translate to the senior level. And I think at the moment, it feels like Zelalem is going to be one of those.
Yeah, I think same as Christian Bielek in central midfield.
Yeah, I mean, he's gone to Birmingham on loan, and I think Gianfranco Zola's the manager there. They're intending to use him in defence. You know, he's been playing centre-back a bit for the under-23s. Maybe that's going to be his long-term position. I don't know. But when you look at the guys like Holding, even Chambers doing well, I think it looks difficult for Bielik to make the breakthrough. But in real terms, you know, he cost a couple of million pounds. It was worth the gamble for Arsenal. He was a guy who was playing senior football in Poland at kind of 16 years old, clearly a big prospect. And, you know, you can understand the decision to sign him, but I think it's hard to see him stepping into the senior side anytime soon.
Yeah, let's see how that works out for both of them in the rest of the season. totally different topic. You talked about atmosphere at the Emirates a lot in yeah. recent weeks. There's the safe standing topic at the AST, a really big topic discussed. What do you think about safe standing? Because in Germany, it's always the role model for English football in recent years.
Yeah, I mean, it's been incredibly successful there, and I can completely understand it. I mean, from my point of view as a fan, I guess I'm for it if it enables greater democratization of ticket prices. You know, we support a club in Arsenal who have these incredibly high ticket values, and I feel like if it could help in that respect, I'm as passionate about that certainly as I am about the atmosphere. I'm definitely for it. I'm definitely for a trial of it and seeing what we can do. But I think obviously that's expensive. It requires people to make changes to their stadiums. So I think the process has to be observed. The tests have to be done. But it's something that in the next few years I would like to see happen in England. And I think that now the atmosphere is safe enough that it could be introduced without too many problems at all.
Okay, that's would be very nice to have safe standing in England as well.
Yeah.
Coming to the end of our interview today, to come back to the Ask Block chocolate bar topic from last Monday, Lidl or Aldi?
Ooh.
it has to be something German. I mean, I want to go with Bratwurst or Glühwein, but they weren't really connected, so maybe the Lidl Aldi one would be a funny thing.
I would say Lidl for me. Lidl for me.
You. Yeah. That's my favorite as well. So.
Oh, really? Well, there you go.
Much better than Aldi.
Yeah, I'm glad we're in agreement. It'd be very awkward if I was an Aldi guy and you were a little guy.
Definitely. All right. Thanks a lot for your time and the insight you gave us on all topics discussed, and maybe we talk again in the future.
Yeah, definitely. It was really fun, Christian. Thanks. Thanks for having me on.
Great. Thank you. Bye-bye.
Bye-bye.
Zurück nach dem Interview mit Gunnerblock wollen wir jetzt zusammen nochmal auch einen Blick auf das Watford-Spiel werfen. Wir wollen natürlich Felix in dieser Analyse nicht völlig außen vor lassen, nachdem er mir gestern während des Spiels nach dem 2-0 Rückstand schon ein Bild von ganz viel Flaschen Alkohol geschickt hat und ich leicht in Panik verfallen bin um seine Gesundheit. Wie geht's dir denn jetzt heute Morgen? Oder ist es ja eigentlich Abend, aber egal.
Ich war auf dem Geburtstag, deswegen folgender Hintergrund erstmal, ich war total euphorisch die ganze Zeit eigentlich, weil du mich natürlich mit SMS versorgt hast und ich irgendwann nur so sozusagen aus dem Augenwinkel las, 2-0 läuft. Ich so, ah ja, ist ja alles super, wir führen schon 2-0, läuft. Und ich habe die anderen natürlich nicht gesehen, weil wenn du das halt auf dem iPhone in der Ansicht, dann siehst du ja immer nur die neueste SMS und stand da 2-0 läuft, denke ich, ach super. Und dann war irgendjemand da in der Gästegruppe auf dem Geburtstag noch, der dann irgendwann fragt, ja, was macht ein Arsenal eigentlich? Ich so, ja, wieso, was macht Arsenal? Wir führen 2-0. Ich so, nee, liegt 2-0 hinten. Und ich so, was? Moment. Und dann habe ich dann erst die ganzen Nachrichten gesehen und gelesen, die du mir dann noch geschickt hattest. Und nur von dem 2-0 läuft, dachte ich ja erstmal, okay, es läuft wirklich. Ja, und dann...
Wir müssen dabei berücksichtigen, dass wir ungefähr 5 oder 6 total wutentbrannte Nachrichten davor einfach schlicht ausgeblendet hat.
Also es war nicht an meiner. Aber die konnte ich ja nicht sehen, weil auf dem iPhone im Homebildschirm eben dann halt nur die neueste Nachricht da stand. Deswegen war ich dann leicht verwirrt und las dann halt eben nur 2-0 läuft und saß dann ganz gemütlich da. Und dachte so, alles super und naja, deswegen kann ich auch gar nicht so viel zur Analyse beitragen, weil ich dann relativ schnell abgeschaltet habe und mich natürlich immer alle 5 Minuten aufs Handy geguckt habe, ob Christian irgendwas Neues geschrieben hat, dann scheint irgendwann Iwobi, 3 Ausrufezeichen, denke ich mir so, ah, da ist noch Zeit, wir könnten es vielleicht noch drehen, aber
tja, ja. So kann man sich täuschen.
Sagen wir mal so, ich habe, glaube ich, gestern Abend alles richtig gemacht.
Genau, dem Alkohol gefrönt und Arsenal links liegen lassen, hätte ich auch machen sollen.
Ja, aber auch nur, Also erstmal war der Geburtstag natürlich wichtig und ich habe das ja auch nur gemacht, weil ich mir relativ sicher eigentlich war, dass das ein ganz angenehmer Abend wird, wo man dann mal hin und wieder aufs Handy guckt und sieht, okay, es läuft alles. Dass das dann so katastrophal endet, hätte ich nicht gedacht. Das hatte ich eigentlich für Samstag erwartet. Da hatte ich richtig Bauchschmerzen, da lief es so gut. Was im Endeffekt nur heißt, ich muss immer mit dem Gegenteil rechnen von dem, was ich eigentlich für das Spiel erwarte. Deswegen erwarte ich für Chelsea ja am Samstag wieder ganz Schlimmes.
Ja, gut, aber es ist so fernliegend. Also ich meine, das Spiel gestern von uns war unter aller Kanone. Wir haben es auch gerade mit James schon besprochen. Also da braucht man, glaube ich, auch nichts schön zu reden. Wir haben es einfach wieder versäumt, die erste Halbzeit auch nur ansatzweise Fußball zu spielen und haben es eben diesmal nicht geschafft, etwas in der zweiten Halbzeit aufzuholen, was wir extremst verbockt haben, weil Watford es diesmal nicht zugelassen haben, wie beispielsweise Bournemouth vor ein paar Wochen. Aber es ist im Endeffekt nicht nur eine Vorverlagerung des K.O.s gewesen, den wir eigentlich wahrscheinlich am Samstagvormittag erleiden oder erlitten hätten.
Erleiden würden.
Wie auch immer grammatikalisch. Aber
ja, oder eventuell von dem wir erwarten, dass wir ihn erleiden werden.
Ja. Simple past, simple present, alles hier am Start.
Futur.
Ja, also ihr seht, Arsenal ist so langweilig, dass wir uns schon mit Zeiten der englischen Grammatik beschäftigen können. Aber ja, wäre es nicht im Endeffekt einfach nur was gewesen, was wir sowieso, was sowieso passiert wäre eigentlich?
Ja, eben nicht, weil wenn du mit einem Sieg gegen Watford in das Spiel rein oder in das Chelsea-Spiel reingehst, wohl wissend, dass Chelsea ja auch gestern nur einen Punkt geholt hat. Bei Liverpool sieht die Sache irgendwie ein bisschen anders aus. Ich glaube, dann fängt auch Chelsea ein bisschen an zu grübeln. Und wir haben ja immer gesagt, 18 Punkte aus den 6 Spielen vor der Begegnung dann gegen Chelsea. Und jetzt sind es aus dem Spiel gegen Bournemouth und Watford ein Punkt gewesen. Das ist halt zu wenig. Ich glaube nicht, dass man bei Chelsea jetzt irgendwie Angst vor dem Spiel hat. Und im Endeffekt kann man sich sogar ja fast noch einen Ausrutscher leisten oder der große Druck liegt jetzt eindeutig bei uns und das haben wir uns relativ, was haben wir uns selbst so zu schreiben und aus dem sehr leichten Run an Spielen, haben wir nicht die nötige Punktzahl geholt und sind jetzt eigentlich, um irgendwie eventuell überhaupt noch mitreden zu können, aber zumindest jetzt auch nicht da völlig aus den ersten 3-4 Plätzen rauszufallen, musst du halt jetzt eigentlich bei Chelsea punkten am Samstag.
Glaubst du denn auch so, James hat es gerade auch schon mal angedeutet, dass eigentlich viel mehr jetzt hinsichtlich des Punkten bei Chelsea eigentlich auch mehr ein Blick nach unten ist als nach vorne?
Ja, natürlich. Ich meine, wenn du 9 Punkte hinten liegst gegen Chelsea, dann nützt dir auch der Sieg bei denen nichts. Also 9 Punkte aufholen plus das bessere Torverhältnis, das Chelsea hat, also eigentlich 10 Punkte aufholen. Klar, es sind noch 15 Spiele, es sind 45 Punkte noch zu vergeben, aber wir machen auch momentan nicht den Eindruck, als wären wir mal in der Lage, eine Reihe von 5 oder 6 oder 7 Siegen in Serie zu fabrizieren, wie der Chelsea halt zwischendurch in der Saison schon mal gemacht hat. Und hinzu kommt eben, dass die Konkurrenz, und das ist ja eigentlich das Blöde, in den letzten Wochen auch Punkte gelassen hat und wir eigentlich das nicht ausnutzen können davon, dass das Ganze sozusagen nicht zu unseren Gunsten umdrehen können durch Leistungen und Spielverläufe, die schlicht inakzeptabel sind. Also das war jetzt ja auch gestern und auch gegen Bournemouth keine Mannschaften, die jetzt übermäßig erfolgreich spielen und die jetzt in irgendeiner Form nicht zu knacken gewesen wären, wenn man eben die richtige Einstellung an den Tag legt.
Watford hat bei Millwall im Pokal verloren am Wochenende.
Ja, eben, deswegen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft da irgendwie mit klar, ich meine, die kleinen Mannschaften haben es immer einfacher gegen uns, weil von denen keiner in irgendeiner Form was erwartet. Aber offensichtlich kriegen wir es nicht hin, mit solchen Situationen umzugehen. Also die Erwartungshaltung oder die Mannschaft zerbricht offensichtlich an der Erwartungshaltung, an dem Druck irgendwie liefern zu müssen. Und das ist natürlich besonders bitter, wenn Wenger vor dem Spiel noch sagt, ja, die Mannschaft ist mental voll vorbereitet auf die Situation.
Ja, das war echt eine Aussage, die fällt dann bitter auf eins
zurück. Das ist genauso wie bei dem Bournemouth-Spiel, wo Wenger sich beklagt hat über die schnelle Spielansetzung wieder. Klappe halten einfach. Aber das bringt jetzt nichts. Also das Spiel ist verloren. Man im Endeffekt können wir eigentlich das Bournemouth, die Bournemouth-Analyse aus dem Podcast nochmal wieder rausholen. Die deckt sich ja eigentlich nahezu.
Ja, ja, man muss sich ja nur fragen, jetzt auch mit Blick auf die restlichen Partien, aber auch auf die zukünftigen Spielzeiten. Wie stelle ich das ab? Weil es ist ja etwas, was sich immer wiederholt, ne? Also macht es dann durchaus Sinn, nur über die Trainerfrage zu diskutieren oder auch über Spielermaterial? Glaubst du, es ist was man an Spielercharakteren festmachen kann? Weil wir natürlich schon eher, sag ich mal, feingeistige Spieler im Kader haben, bis auf ein paar Ausnahmen, die vielleicht eher davon betroffen sind. Oder glaubst du, es ist so eine Sache, die kann man eigentlich mit Stellschrauben einstellen, sag ich mal, mit einem Trainer wie Simeone oder ähnlichem, der da einfach mal so eine richtig harte Linie vorgibt? Weil bei Atletico hat man ja auch nicht nur Klopper irgendwie auf dem Platz.
Ja, oder gestern war das doch wieder eine Einstellungssache. Da hat man erstmal wieder zu laissez-faire an die Sache rangegangen, war in den Zweikämpfen nicht, kam jedes Mal zu spät, war unkonzentriert und nachlässig. Ich weiß auch gar nicht, was. Also klar, im Endeffekt ist der Trainer dafür verantwortlich, dass solche Sachen nicht vorkommen, aber da muss ich auch einfach mal an die Spieler appellieren. Also du kannst halt solche, das haben wir doch auch schon 100-mal gesagt, du kannst in der Premier League auch gegen den 13. oder 14. in der Tabelle solche Spiele so nicht angehen. Das geht nach hinten los. Und ich meine, das kann natürlich jetzt Simeone auf der Trainerbank sagen oder Wenger, aber das ist im Endeffekt vollkommen egal. Das liegt dann auch ein bisschen an den Spielern. Ja, also es fängt damit an, dass es erstmal die Individualisten sind, die da spielen. Dann kommt es natürlich auch noch auf die taktische Ausrichtung, auf das Spielsystem an, aber daran lag es gestern wieder nicht. Also wir haben im 4-2-3-1 auch schon ziemlich gute Spiele gespielt, aber unser Spielsystem ist natürlich anfällig, beziehungsweise läuft nur wirklich gut, wenn es auch diesen 100% Input von den Teams gibt. Also unser Spiel ist ja darauf ausgelegt, auf Genauigkeit in den Pässen, auf schnelles Spiel. Dazu braucht es halt eben genau diesen Fokus und diese Konzentriertheit. Und wenn die aus welchen Gründen auch immer, das sollte man eigentlich irgendwie mal analysieren, bei den Spielern nicht da ist, dann funktioniert das halt nicht. Ja, klar, man kann sagen, Wenger muss diese Konzentration und diesen Fokus vermitteln, das macht er sicherlich auch, aber letztendlich die Spieler müssen es dann auf dem Spielfeld umsetzen, und wenn sie das nicht hinkriegen, liegt es in erster Linie auch mal an den Spielern. Wir haben häufig schon über Ramsey gesprochen, bei der Gelegenheit ist leider nicht aufgenommen worden, aber ich habe am Freitag beim Biertrinken mit Christian schon gesagt, eigentlich wäre es mal an der Zeit, dass Ramsey sich wieder verletzt.
Ja, kann ich bestätigen. Es ist echt faszinierend und verblüffend, also wie leicht es eigentlich vorherzusagen ist. Freitag in dem Konzeptions-Biertreffen hatten wir das echt auch schon mal angesprochen.
Bitte. Ja, aber wie gesagt, jetzt, man kann das natürlich auch jetzt irgendwie an der Person Ramsey festmachen, da macht man es sich natürlich viel zu einfach. Letztendlich hat es aber auch in den letzten Spielen gegen diese Gegner einzig alleine an der Einstellung gemangelt. Wenn du halt nicht in die Zweikämpfe gehst und wenn du halt so schlurig hantierst und Freistöße weggibst, geht halt nicht. Ja, das ist relativ, also ich meine, das Problem ist sehr schnell geklärt eigentlich, woran es liegt. Das Verblüffende und das aus Fansicht Frustrierende ist, dass es schon wieder passiert. Das ist jetzt innerhalb von zweimal innerhalb eines Monats passiert, sowohl gegen Bournemouth als auch gegen Watford. Da frage ich mich halt echt, haben die nicht gelernt aus den Situationen, den
Erlebnissen? Ja, zudem richtig konstant über 90 Minuten gespielt haben wir auch in den seltensten Fällen. Das kommt dann auch hinzu.
Ja, also dass du halt nicht 90 Minuten Feuerwerk machst, haben wir ja schon mal gesagt. Das ist jetzt auch kein Drama. Dafür ist die Saison zu lang, Kräfte sparen und man muss auch effizient spielen. Aber das heißt ja trotzdem, dass ich vor allem konzentriert und engagiert bin und da halt nicht so ein Ballettauftritt mache. Das kriegt halt auch Watford dann gelöst.
Gut, wollen wir dann einfach mal einen Blick vielleicht auch nach dem Watford-Spiel und vor dem Chelsea-Spiel auf die Tabelle und dann auch vielleicht die künftigen Aufgaben werfen und ja, mit auf das, was vielleicht in dieser Saison noch in irgendeiner Weise und in welche Richtung auch immer machbar ist. Die Tabelle hatten zu kurz gerade auch schon mal ein bisschen zumindest von der Komplexität umrissen. Die Spurs sind vorbeigezogen aufgrund des besseren Torverhältnisses mit der gleichen Punktzahl von 47. Ja, haben
sich aber mit einem Unentschieden gegen Sunderland auch nicht mit Ruhm
bekleckert. Natürlich nicht. Das wäre natürlich wieder eine super Chance gewesen, auch da wieder Boden gut zu machen, unabhängig jetzt von dem Abstand zu Chelsea. Wir haben Liverpool mit 46 noch dahinter. City steht derzeit Aufnahmezeitpunkt Donnerstagabend bei 43.
Mittwochabend.
Ah, boah. Ja, wir sind so durch. Mittwochabend 43 und United 41. Sprich, beide können mit einem Sieg heute Abend bei zwei machbaren Aufgaben sicherlich weiter näher ranrücken. Wir haben neben dem Spiel bei Chelsea danach das Heimspiel gegen Hull. Hätte man gesagt, naja, ist eigentlich auch was man leicht machen muss, aber unter dem Blickwinkel vom Watford-Spiel auch nicht zwingend ein Selbstläufer.
Ja, aber so wie Hull derzeit spielt.
Ja, gut, wie hat Watford vorher gespielt? Also ja. das ist ja.
Ja, ich meine, klar, aber es liegt einzig allein an uns. Wenn wir eine vernünftige Leistung aufbiegen, konzentriert an so ein Spiel herangehen, dann gewinnen wir das halt auch. Aber es ist halt down to us sozusagen.
Definitiv.
Und Hull, ich meine, das Chelsea-Spiel. Mal gucken, wie es läuft. Das Heimspiel ist ein absoluter Must-Win wieder. Also man darf sich im Endeffekt ja gar keine Ausrutscher mehr leisten.
Ja, aber das ist schon, was das seit Wochen gilt und wir rutschen trotzdem immer in Regelmäßigkeit aus. Also ja, lassen wir die Liga vielleicht deshalb einfach mal beiseite. Wir haben ein spannendes und aufregendes Pokallos bekommen in Gestalt von Sutton United, dem, ich habe es mal umgerechnet, in Deutschverhältnisse Fünftligisten. In England Non-League da sogar und ja, das Spiel ist gerade eben terminiert worden auf den Montag, den 20. Februar. Sprich, wir haben nach dem Spiel extremst lange Pause.
Ja, weil wir haben sogar einen Tag mehr Pause bekommen nach dem Spiel gegen Bayern.
Genau,
beides. Das ist ganz nett von der FA mal, da haben die uns sozusagen, aber habe ich schon fast mitgerechnet, dass es am Montagabend ist, weil ja die Anreise auch nicht so weit ist, deswegen.
Genau, das Sutton, für alle, die es nicht wissen, liegt im Süden Londons und ja, man munkelt noch ein bisschen, dass Sutton United das Spiel vielleicht in ein größeres Stadion verlegen möchte, um mehr Einnahmen zu generieren.
Olympiastadion?
Nee, ich glaube, man ist so ein bisschen am gucken, vielleicht, ich weiß, Charlton war im Gespräch, Crystal Palace war auch irgendwas im Gespräch, also irgendwie zumindest.
Ja, Charlton würde sicher von der Lokalität zumindest.
Zumindest wurden einige Namen genannt, was da dran ist und inwiefern das so auch überhaupt von Regularien möglich ist, müsste man dann gucken. Meiner Meinung nach würde das eigentlich eher uns in die Karten spielen, weil das Gefährliche.
Also wenn wir dieses Spiel.
Nein, wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, ich glaube, dann können wir alle, aber wirklich alle, unser Trikot am Fanshop abgeben also und dann kriegen wir 50 Pfund jeder zurück, plus Bedruckung 60 Pfund, was auch immer. Also da würde ich bitte an jeden appellieren, da würde ich auch für nach London fliegen, ich würde mein T-Shirt da abgeben und würde es da hinhängen und würde sagen, ihr könnt mich alle mal gerne haben.
Also egal, ganz im Ernst. Auf welchem Platz wir spielen, für uns wäre es, glaube ich, angenehmer, weil das ein anderer Belag dann ist. Also die haben ja diesen Plastik-Pitch sozusagen. Ich weiß nicht, ob das verletzungsanfälliger ist oder irgendwie eine kleine Umstellung zum Spielen, aber also
ja,
dadurch, dass wir so lange Pause haben nach diesem Spiel, kann da auch die beste Elf auflaufen.
Denk
dann
ich
sollte
auch.
Eigentlich relativ schnell zur Halbzeit eigentlich die Sache schon in der richtigen Richtung sein.
Genau, nee, da wo ich hinauf wollte, kleine Stadien sind ja immer ein bisschen für kleinere Gegner eben angenehmer aufgrund der Atmosphäre.
Das ist ja so klein.
Ja, es ist schon wirklich
unfassbar. 3.000, 4.000 Leute?
Also unfassbar wenig. Da gehen selbst am Preußen mehr rein. Und das mit einer kaputten Tribüne. Die Pause danach hast du ja schon angesprochen. Also wir können im Endeffekt bei Sutton mit der absolut vollen Kapelle auflaufen, auch wenn es der Gegner vielleicht vom Namen her nicht erfordern sollte, aber wir haben danach aufgrund des Ligapokalfinales von Southampton eine Spielverlegung, was eben dazu führt, dass wir dann danach 12 Tage spielfrei haben, wenn ich das richtig durchgerechnet habe.
Wir spielen erst wieder am 4. März beim FC Liverpool.
Genau, das heißt, man hat genug Zeit, sich körperlich, mental und was auch immer alles vorzubereiten, was wahrscheinlich sowieso wieder nichts hilft, weil die Hälfte der Truppe von gestern ja eigentlich auch eine lange Pause hatte und es trotzdem nicht geschafft hat,
deswegen
alle 7 zusammenzukriegen.
Deswegen bin ich, was die Pause angeht, auch ein wenig skeptisch derzeit. Normalerweise kann es ja helfen, dann irgendwie die Akkus nochmal aufzuladen und ein bisschen Energie zu tanken. Ich habe aber den Eindruck, immer sobald wir eine längere Pause mal haben, auch länderspielmäßig und das Team nicht zusammenspielt,
geht der Fokus runter.
Ist es für uns immer schwieriger. Also eigentlich braucht es eher so eine Eingespieltheit. Aber gut, haben wir gestern auch nicht gesehen. Das Team war ja auch eingespielt und hatte jetzt eine Woche Pause, von daher.
Genau. FA Cup, du hattest mir dann gestern Abend geschrieben, ja, dann ist FA Cup im Endeffekt der heilige Gral so umschriebenerweise. Meinst du, Klar, wir müssen im Endeffekt eigentlich alles auf die Karte setzen, weil Champions League unrealistisch in gewisser Weise ist.
Nö, jetzt nicht unbedingt, aber ich meine, über zwei Spiele kann man gegen Bayern weiterkommen. Wenn wir, wie gesagt, das alles liegt es erstmal an uns, dass wir unsere beste Leistung aufbringen und dann muss man mal gucken. Aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass wir die Champions League gewinnen. Aber ich sehe erstmal gute Chancen für den FA Cup. Also klar, ich meine, Chelsea ist noch dabei, Man City ist noch dabei, Tottenham ist noch mit dabei.
United ist auch noch dabei.
Ja, aber...
Seit langem mal wieder viele große Mannschaften
dabei. Ja, aber dabei. Musst du ja eh schlagen, um weit zu kommen, von daher. Also, Voraussetzung ist, dass wir erstmal ins Viertelfinale kommen. Vielleicht kriegen wir da irgendwie ein bisschen Losglück nochmal, keine Ahnung. Und dann im Halbfinale und Finale werden dann so oder so zwei Kracher. Aber klar, wenn du hast den... Also, sehe ich jetzt erstmal keine so schlechten Chancen. Deutlich bessere, als Meister zu werden.
Ja, wahrscheinlich schon. Transfer Deadline, der hatten wir gerade mit James schon ein bisschen angerissen. Von daher würde ich sagen, gehen wir vielleicht direkt noch auf die zwei Sperren, die wir seit der letzten Ausgabe kassiert haben. Einmal Xhaka für 4 Spiele und einmal Wenger für den gleichen Zeitraum. Beide im gleichen Spiel erlitten quasi. Häufig und sehr viel diskutiert in den letzten Wochen. Vielleicht nochmal kurz deine Meinung dazu, was oder wie betrachtest du beide dieser Sperren?
Die Wenger-Sperre absolut gerechtfertigt, absolut okay.
Auch in der Höhe?
Ja. Klar, ich meine, muss er nicht machen. Also ja, weiß er ja auch selber, von daher. Und wenn Mourinho eine Flasche an der Seitenlinie anschießt oder verschießt und dafür ein Spiel Sperre bekommt, ist es verhältnismäßig, wo ich dann sagen würde, ja, dann musst du halt für sowas 4 Spiele Sperre geben.
So eine Aktion von Klopp, ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, oder noch gelesen hast, Klopp gestern, ich meine, da war kein, okay, es war kein Körperkontakt, aber es war in gewisser Weise auch jetzt nicht ganz so toll. Ja, und da war es dann die Antwort, ich liebe ihre Leidenschaft zum Sport. Ist das was man vergleichen kann? Oder
ja,
muss?
Also... Naja gut, ich meine, also Schubsen ist nochmal was anderes, ne? Klar, die Frage ist dann, ob generell unkorrektes Verhalten an der Seitenlinie stärker geahndet werden muss, also ständiges Diskutieren mit dem 4. Offiziellen und solche Sachen, da ist die FA ja eher großzügig, sondern du musst dann halt schon wirklich körperlich werden, sozusagen, und halt, ich meine, du kannst den nicht schubsen, das ist ja relativ einfach, deswegen auch, ich glaube, ich da mal, um Beispiel Strafe zu setzen, hat die FA das jetzt gemacht, kann ich nachvollziehen. Die Xhaka-Sperre entspricht auch den Regeln. Also jetzt, dass die 4-Spiele-Sperre nach der 2. roten Karte, so ist das Regelbuch. Aus meiner Sicht kann man auch nicht über die rote Karte diskutieren, weil die Regel das mittlerweile so vorschreibt, wenn du sozusagen beide Füße oben hast und in so einen Zweikampf gehst, kann es eine rote Karte geben, sieht das Regelwerk zu. Und das Problem oder die größere Problematik dahinter liegt eben darin, dass es nicht konsequent geahndet wird. Es einige Schiedsrichter machen, andere eben nicht. Aber jetzt, wenn man das allein erstmal so sieht, sind es eben auch die 4-Spiele-Sperre gerechtfertigt. Ich finde es nicht gut, aber ganz ehrlich, ich habe ja mit dir auch da schon länger drüber diskutiert. Er muss da auch in der Hälfte des Gegners so nicht reingehen. Und da bei der Position bleibe ich. Insgesamt, wenn man beide roten Karten zusammennimmt, ist es jetzt natürlich so, dass sich Xhaka irgendwie sein Image, das er eh schon hatte, irgendwie noch ein bisschen verschlechtert hat, und das ist es definitiv nicht so. Also das stört mich an der Diskussion eigentlich eher am meisten, dass er jetzt so einen Stempel abkriegt, der auf alle Fälle nicht angemessen ist. Aber jetzt allein so von der Auslegung der Regel kann man gegen die 4-Spiele-Sperre natürlich jetzt eigentlich nichts sagen.
Ja, ich finde auch, Wenger ist so in seiner Argumentation, glaube ich, jetzt ein bisschen limitiert gegenüber Xhaka, wo er sich im Endeffekt dann auch so eine komische Aktion 4 Spiele eingefangen hat. Also ich erwarte eigentlich, dass er nach den beiden noch verbleibenden Spielen auch direkt in die Startelf zurückkehrt. Zeit für Denkzettel kann alleine auch von der Personallage, von der dünnen Personaldecke in der Position.
Ja, ich weiß ja jetzt gar nicht, wie lange Ramsey fehlt, aber das werden ja wahrscheinlich wieder 4 bis 6 Wochen sein.
Ja, bei Ramsey kann man immer was draufrechnen. Ja. Also
deswegen wird wird Xhaka ja dringend benötigt. Nani hat sich ja auch verletzt mit Ägypten, aber die sind auf alle Fälle noch im Turnier gegen Burkina Faso.
Aber er ist, glaube ich, nicht spielfähig.
Ja, aber trotzdem kann es nicht abreisen, wenn er...
Nein, darum geht es ja nicht, aber
Also,
damit zu rechnen ist, dass er, wenn er zurückkommt, nicht sofort eingesetzt werden kann.
Ja, genau, also das wäre jetzt endlich mal die Gelegenheit für einen Systemwechsel.
Ja, das aber, werden wir nicht mehr erleben,
glaube ich. Nein, es ist im Endeffekt egal auch. Also Xhaka muss so, die Leistungen waren insgesamt ja gut, mit Ausnahme dieser einen Sache mit dem Foul gegen Burnley und dem verschuldeten Elfmeter gegen Bournemouth, war ja einer unserer konstantesten Spieler in den letzten Wochen. Deswegen muss er natürlich sofort wieder spielen.
Sehe ich auch so. Gut, dann gucken wir doch mal auf den verbleibenden Spieltag von heute und den kommenden Spieltag am Wochenende. Was steht an? Wo müssen wir das Augenmerk drauf nehmen?
Ja, heute Abend, falls ihr die Ausgabe gleich noch hört, bevor es um 20:45 losgeht, werde ich sicherlich einen Blick auf West Ham gegen Man City werfen. Aber nur nebenbei, also jetzt eher so mit einem Auge drauf. Interessantes Spiel. Man City jetzt auch nicht so in der, vor allen Dingen auswärts nicht so in der Form, wo ich sagen würde, da könnte es nicht vielleicht einen Punktverlust geben. Aber ich glaube, im FA Cup das Spiel, wo City 5-0 gewonnen hat bei West Ham. Gut, West Ham tut sich auch momentan schwer, sind Tabellenelfter nur. Also das wäre jetzt, würde ich mir rauspicken für heute Abend, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Für Samstag, ganz klar, Spurs Middlesbrough. Super Spiel am Samstagabend. Nein, ich meine, das ist halt auch das Schlimme, halt das ganze Wochenende ist wieder versaut, weil das Spiel schon so früh ist, wenn es schief laufen sollte. Wir spielen ja schon 13:30 am Samstag bei Chelsea. Ist natürlich das Highlight des 24. Spieltages. Ich freue mich eigentlich auch ein bisschen drauf. Also Spiele gegen Chelsea finde ich per se erstmal gut. Und ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir jetzt nach dem Nackenschlag von Dienstag damit umgehen und Samstag dieses Spiel angehen. Also interessiert bin ich erstmal. Ein schlechtes Gefühl habe ich auf alle Fälle vorher schon. Aber das hatte ich auch am Samstag gegen Southampton.
Das stimmt, ja.
Ja, aber
hatte ich bei der Aufstellung aber auch,
ehrlich. Ja, gut. Ja, also Chelsea Arsenal ist natürlich das Highlight. Ansonsten Sonntag Leicester Man United und Man City gegen Swansea. Die Spiele unserer Konkurrenten, die Spurs gegen Middlesbrough mit einer eher leichten Aufgabe und Liverpool in Hull. Gut, Liverpool ist momentan auch ein bisschen in der Formkrise, aber auswärts beim möglicherweise Tabellenletzten dann. Mal gucken, wie sie heute gegen Man United spielen. Ja, könnte ein richtig scheiß Spieltag für uns werden, wenn man es doch einfach mal so antizipiert.
Ja, könnte tabellentechnisch.
Ja, aber ich meine, im Endeffekt ist es natürlich so, wir haben es durch das Spiel jetzt gegen Watford selbst verbaselt. Da hätten wir Punkte gut machen können und uns einen kleinen Puffer erarbeiten können, eben für genau solche Ansetzungen. Aber gut.
Es sollte nicht so sein. Ja.
Haben wir denn sonst noch irgendwas, was so richtig brennend ist am 24. Spieltag?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, mit den TV-Spielen ist man schon ganz gut belegt, sozusagen.
Ja, gibt es noch irgendwas, was du zwingend heute noch in der Ausgabe diskutieren möchtest? Den Ochs der Episode
haben wir noch nicht. Den habe ich aber vorhin ja schon festgelegt. War aber ein enges Rennen zwischen Gabriel mit seinem Einwurf, wobei der Einwurf war natürlich Mist, aber trotzdem muss dadurch natürlich nicht das zweite Tor fallen. Ne? Also.
Und das der zweite Kandidat für den
Ochs? Achso, nee, der Ochs of the Episode geht natürlich an Aaron Ramsey für die erneute Verletzung. Es kann nicht sein. Also entweder der wärmt sich falsch auf oder der hat
Glasknochen.
Naja, aber da hat er jetzt auch wirklich eine Woche Pause gehabt. Also ich verstehe das nicht. Das ist ja eigentlich eine Verletzung, die so von Überbelastung kommt. Aber die war ja eigentlich, die sehe ich jetzt gar nicht. Also der hat jetzt gegen Burnley gespielt und dann hatte der 10 Tage Pause. Kann eigentlich nicht sein.
Tja, man weiß es alles nicht.
Aber wird interessant für den Sommer, was man mit Ramsey macht. Also so wie er derzeit die Saison absolviert, ist ja keine große Hilfe.
Vielleicht ersetzt ihn ja dann Marco Reus. Auf der Physiobank.
Ja, könnte sein. Könnte sein.
Ja.
Sonst habe ich eigentlich nichts mehr, was wir in irgendeiner Form besprechen müssen. Du
dann,
noch.
Nö, ich wollte einfach nur noch nicht, dass wir irgendwas hier vergessen und du noch irgendwas brennt auf der Seele hast und dann kommt es nicht hier rein und dann
Na, Biathlon,
kannst du hier schlafen
Biathlon, heute Nacht. Biathlon-WM ist ja erst übernächstes Wochenende, da werden wir dann in dem nächsten Podcast nochmal ausführlich drauf zurückkommen.
Selbstverständlich, nochmal im Detail des sämtliches analysieren, Loipenverlauf und alles, was so quasi beim Biathlon den Unterschied machen kann, ja. Gut, dann würde ich sagen, überlasse ich dir den Rausschmeißer heute, wo ich schon
das den Interview Reinschmeißer gemacht
habe. Den Reinschmeißer gemacht habe, genau.
Gut, ja, Rausschmeißer hat die Info, dass unser nächster Podcast am Mittwoch, den 22. Februar stattfindet, also eine etwas längere Pause. Aber das ist jetzt einfach mal so. Und wir werden die Episode nutzen, um auf unser FA Cup Spiel gegen Sutton zu blicken, das natürlich am Montag ist, also das passt eigentlich ganz gut. Ein bisschen noch zurückblicken auf die Spiele gegen Bayern und Hull und ja, am 22. Februar dann analysieren, wo wir eigentlich gerade so stehen, 10 bis 11 Spieltage vor Saisonschluss. Also könnt ihr euch schon mal notieren, nächster Podcast am Mittwoch, den 22. Februar. Dann sind wir natürlich auch wieder gespannt auf eure Fragen und Kommentare. Viel von dem, was an Fragen geschickt wurde, haben wir im Interview mit James vorhin schon versucht, ein bisschen zu beantworten. Wenn ihr also Fragen, Talking Points, Kommentare und Anregungen habt, könnt ihr eine E-Mail schreiben, germangunners@googlemail.com. Bei Twitter sind wir zu erreichen, christian@germangunners, ich@medispolis, #ggpodcast. facebook.com/germangunner ist die Facebook-Fanpage und das Blog ist zu erreichen unter germangunners.com. Möchtest du noch was zum Termin des Fantreffens sagen?
Ja, wir hatten das ja neu quasi konzipiert und der 18.3. ist es jetzt von der Mehrheit geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich schaue es nochmal gerade aktuell im Kalender nach. Der 18.3., genau, 18. März und ist ein Samstag. Wir spielen da momentan nochmal, ich weiß nicht, ob schon terminiert ist, aber ja. Ist schon terminiert bei West Brom.
Mal um gucken, 13.30 Uhr.
Ob wir das irgendwie auch mit einbauen können. Es wäre schön, wenn dann alle, die sich dazu terminlich geäußert haben, vielleicht nochmal eben eine Mail oder irgendwas schicken könnten, ja, damit wir
auch eine Mail schreiben.
Zumindestens genau wissen, wer jetzt wirklich kommt, damit wir schauen können, was wir so machen, wie wir sowas angehen. Das ist jetzt so ein bisschen der Plan für die ganze Geschichte.
Aber nur nochmal ein Reminder, wie es so schön
ist. Genau, ein Reminder, dass man das nochmal eben auf der Platte hat, ne? Ja, okay, dann würde ich sagen, schließen wir für heute den Podcast. 44. Ausgabe ist durch. Erholt euch von der gestrigen Schmach. Nehmt es nicht so schwer.
das sagt ausgerechnet Christian.
Ja, so ist das. So ist das eben. Ich hasse das Team eben übrigens immer noch, so wie gestern Abend.
Und das ist schon eine harte Aussage gewesen.
Ja.
Auf die habe ich auch, glaube ich, gar nicht zurückgeantwortet per SMS.
Ja, wäre bei deinem Alkoholkonsum ja nicht mehr möglich.
Also,
ja. Bevor jetzt hier noch ein falscher Eindruck von dir entstehen lassen,
so lassen wir uns
schließen.
Das kann ich jetzt aber hier nicht so stehen lassen.
Ja, wie auch immer. Ne? Ich sag tschüss und viel Spaß heute noch beim Wrestling Premier League Spielen und wir sehen uns bzw. hören uns am 22.02. wieder.
Das tun wir. Bis dann.